Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Klaus Peymann ist zurückgekehrt nach Wien und er hat Thomas Bernhard inszeniert.
Jetzt werden wir sehen. Wir hoffen, dass der Theatergott Bernhard und mir und vor allem den Schauspielern hold ist.
Peymann und der Theatergott, gleich werden wir von der Premiere im Theater in der Josefstadt in Wien hören. Dann sprechen wir über China-Propaganda in deutschen Buchhandlungen, über eine Germanen-Ausstellung in Berlin und über neue Kirchenfenster in Magdeburg. Was haben Sie sich aufgeregt, die konservativen österreichischen Theatergänger, über die bitterbösen Abrechnungen von Thomas Bernhard? Und was haben Sie sich aufgeregt über den zugereisten Burgintendanten Klaus Peymann, über seine Arbeiten, seine Auftritte, seine Ausbrüche? Und nun ist Peymann zurückgekehrt nach Wien, nicht an die Burg, sondern ans Theater in der Josefstadt. Und was hat er gemacht? Er hat Thomas Bernhard inszeniert.
Ich bin schon jetzt traurig, dass ich am Freitag das nicht mehr habe, sondern dass ich am Freitag wieder ein einsamer deutscher Theaterangestellter bin. Ich war ja lange Jahre König und hatte ein eigenes Haus. Und das ist jetzt vorbei. Und jetzt gehe ich wieder in meinen Gemüsegarten in Köpenick in Berlin und denke mit Glück an diese schöne Arbeitszeit zurück. Also dieses Theater und dieses Viertel, die Josefstadt, hat mir etwas geschenkt, mir 83-Jährigen. Dafür bin ich dankbar.
Klaus Peymann in Wien, ein klein wenig wehmütig klang er. Ob Thomas Bernhards Miniaturen unter dem Titel »Der deutsche Mittagstisch« immer noch wie starker Tobak gewirkt haben, das wird uns nun Bernhard Doppler berichten. Er ist live aus Wien zugeschaltet. Herr Doppler, guten Abend.
Ja, guten Abend.
In den 7 Miniaturen von Thomas Bernhard treten Nachbarn, Mitbürger, Menschen wie du und ich auf. Was sind das denn für Typen? Was bewegen die in ihrem Geist?
Ja, natürlich sind das durch die Bank eigentlich alte Nationalsozialisten. Und es sind übrigens keine Österreicher. Der deutsche Mittagstisch spielt gewissermaßen in Wien in einem Kunstdialekt, bayerisch beispielsweise oder norddeutsch. Der deutsche Mittagstisch ist von Thomas Bernhard Ende der 70er Jahre geschrieben worden. Es sind Tramolette aus Deutschland, die da zu sehen sind. Und es sind alle möglichen Leute da. Fernsehmoderatoren, Ministerpräsidenten, aber auch einfache Nachbarn. Es sind Ausländer. Es sind vor allem aber auch in Freispruch alte Massenmörder, die hier alte Erinnerungen austauschen. Man merkt natürlich schon, das ist ein Stück, das 40 Jahre alt ist. Da hat es ja nun tatsächlich diese Art von alten Kameraden noch gegeben.
Wir wollen mal einen ganz kurzen Ausschnitt hören, und zwar aus diesem Dramulett, aus dieser Miniatur Alles oder Nichts. Und da merkt man auch wieder die tolle Sprache von Thomas Bernhard.
Mitten im Jauchefass klebt an der Originaljauche, wie ich betonen muss, ein Stimmzettel. Und wenn Sie durch das Jauchefass durchgekrochen sind und auf der anderen Seite wieder herauskommen und Sie haben diesen Stimmzettel von der Jauche lösen und in der Hand mitnehmen können, dann haben Sie eine Stimme für Ihre Partei gewonnen.
Stimmzettel mit Jauchegrube. Wenn wir über Miniaturen sprechen, Herr Doppler, heißt das ja auch immer, wir sprechen eigentlich über Zuspitzungen. War das ein Abend der Zuspitzungen?
Ja, ein Abend der Zuspitzungen sicherlich. Also Tramolette sind, teilweise sind sie ganz kurze Minidramen, obwohl dieser Abend nicht sehr kurz gewesen ist. Den Ausschnitt, den wir gehört haben, das war eine sehr lang gezogene Parodie eines Fernsehabends mit einem sogenannten Moderator, der als Gäste drei Politiker hat, die durch ein Jauchefass sich bewegen müssen und dort einen Stimmzettel holen. So funktionieren diese Tramolette. Sie haben dann schon auch eine Pointe. Manchmal aber ist es so, dass man sich denkt, das sind zwei Clowns beispielsweise, die hier auftreten und wie vielleicht dann bei Beckett über Sinn und Unsinn der Welt reden. Also es sind Pointen, Zuspitzungen einerseits, andererseits aber auch Theater. Und die Inszenierung und vor allem das Bühnenbild von Achim Freier unterstreichen diesen Aspekt. Hier wird in einem alten Theater Theater gespielt.
Ich wollte natürlich auch auf die Bühnenbilder von Achim Freier zu sprechen kommen. Auch er ja ein Großmeister des Theaters. Beschreiben Sie doch ein bisschen, Herr Doppler, was Sie da gesehen haben.
Ja, das Josefstadttheater ist ein ganz altes Theater und Achim Freier verlängert auf der Bühne die vielen Vorhängen in Suffiten und ganz oben am Portal thront ein Kopf. Ist ein Kopf zu sehen mit roten Augen und Teufelshörnern. Thomas Bernhard, er lächelt wie ein Theatergott auf dieses Schauspiel herunter. Das ist eigentlich eine ganz schöne Zuspitzung dieser Tramulette. Aber man muss sagen, es ist nicht Thomas Bernhards Meisterwerk. Klaus Beimann hat es aber ein bisschen als Klassiker inszeniert. Und so kommt es schon auch vor, dass manche Pointen sehr, sehr langsam daherkommen. Sicherlich muss man aber dazu sagen, dass mit voller Kraft von den Schauspielern gespielt wird. Michael König beispielsweise, Traute Höss, Lore Stefanek, das Sandra Czerwik, das sind große Schauspieler. Und was auch noch sehr typisch ist für Thomas Bernhard, in einigen Szenen ist es so, dass es zwar Dialoge sind, aber sie richten sich an einen sehr wichtigen, fast stummen Partner. Eine Frau, die ihren Mann eigentlich die ganze Zeit anspricht, der reagiert nicht auf sie, er schaut nur sein Fußballspiel an, aber gleichzeitig stellt sich heraus, diese Frau ist eigentlich viel bösartiger als dieser Polizist.
Gerade bei dieser Produktion stellt sich natürlich auch die Frage nach den Reaktionen des Publikums. Also Peimann inszeniert Bernhard, das war früher Riesenskandale. Wie war das heute Abend? Ich könnte mir vorstellen, genau das Gegenteil.
Genau, sicherlich. Thomas Bernhard war ja auch ein Skandal und ist jetzt ein Heiliger gewissermaßen oder gehört zum Kanon der österreichischen Literatur. Und Klaus Beimann weiß das auch als, wie er sagt, 83-Jähriger einzurichten, dass es am Ende dann doch große Ehrenbezeigungen für ihn gegeben hat.
Der Deutsche Mittagstisch, 7 Miniaturen von Thomas Bernhard in Wien von Klaus Peimann, inszeniert mit dem Bühnenbild von Achim Freier, und zwar am Theater in der Josefstadt. Bernhard Doppler, Dankeschön.
Gerne.
Es ist durchaus üblich, dass in großen Buchhandlungen nicht nur Bücher verkauft werden. Man kann dort mitunter auch Kaffee trinken und in neuen Büchern lesen. Manchmal gibt es auch ein kleines Podium für Veranstaltungen. Wenn die Buchhandelskette Thalia jetzt allerdings Regale freiräumt, damit dort eine chinesische Buchgesellschaft Bücher ihrer Wahl ausstellen kann, dann ist das ziemlich einmalig. Nicht der Buchhändler vor Ort entscheidet, welche Bücher er präsentiert, nicht die Thalia-Mitarbeiter in der Zentrale in Hagen, sondern ein Buchhändler aus Fernost. Jörg Blatt, der Fall sorgt auf Twitter für viel Gesprächsstoff. Sie haben sich in einer Berliner Thalia-Filiale umgesehen. Wie werden die Bücher Made in China denn dort präsentiert?
Es gibt im dritten Stock der Thalia-Buchhandlung dort am Alexanderplatz in Berlin drei Regale, die gefüllt sind mit den chinesischen Büchern. Über dem ersten steht chinesische Autoren, über dem zweiten Thalias Tipp immerhin. Also ein besonderes Aufmerksammachen der Buchhandlung auf dieses Buchregal. Und auf dem dritten steht China Shelf, also englischsprachige Bücher aus China. Und vertreten ist da eigentlich allerlei, ist von Kinderbüchern über chinesische Kampfkunst und Gesundheitstechniken bis hin zur Politik und zur Wirtschaft, zur Politik. Da ist Xi Jinping vertreten mit Regieren 1 und 2, nicht mit dem neuen Band, mit dem dritten Band dieses Staatsmannes, der Leiter der KP und der Präsident Chinas ist. Es gibt etwas zur Seidenstraße, zu den Schnellverkehrszügen und so weiter.
Als Laie, wenn man jetzt nicht gerade Sinologe ist, dann kann man damit schwer was anfangen. Man vertraut einfach, dass es eine wichtige, eine sinnvolle Auswahl ist, die man da vorfindet.
Ja, man staunt vielleicht darüber, dass es ein Land besonders dort hat in der Thalia-Buchhandlung, eben nur China. Man staunt auch vielleicht darüber, dass da relativ viele englischsprachige Bücher sind. Die sind sonst in den Thalia-Buchhandlungen ja immer auch extra zu finden. Internationale Literatur, vor allen Dingen natürlich für Touristen, aber auch für viele Menschen, die die neuesten Bücher aus den englischsprachigen Ländern lesen möchten. Es gibt ja auch bei diesen drei Regalen auch noch chinesischsprachige Bücher. Auch das dürfte, glaube ich, ganz selten sein. Und es ist natürlich eigentlich sehr ungewöhnlich. Denn es ist durchaus normal, dass man in großen Buchhandlungen, in den Ketten zumal, einige Plätze verkauft an die Verlage. Es werden Plätze etwa an der Kasse gern verkauft für die Bestseller und für die Bücher, die zumindest zum Bestseller werden sollen. Das ist zum Teil teuer zu bezahlen von den Verlagen, weil der Preis wichtig ist, so wie diese Quengelware, die Sie in jedem Discounter finden vor der Kasse. damit die Kinderchen sagen, wir möchten auch noch davon etwas. Und sie selbst finden dann als Buchkäufer diese berühmten, diese Bestseller-Titel direkt dort, wo sie sie abgreifen können. Aber dass man Regale verkauft, das ist schon ungewöhnlich.
Ich glaube, Regalmeter.
Ja. Es sind jeweils 6 oder 7 Regalbretter bei diesen 3 Buchregalen, also relativ viel Platz. Und ich bin sicher, obwohl das in der Pressemitteilung von Thalia nicht drinsteht, dieser Raum wird nicht so freigeräumt. Man könnte den ja auch verwenden für normale Titel, die man dann auch verkauft. Ich glaube, hier werden sehr wenige Titel verkauft.
Also ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang.
Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Gleichwohl natürlich beruhigt die Thalia-Kette in ihrer Pressemitteilung, dass das alles seinen normalen Gang gehe. Es sei ein Service für die wachsende chinesische oder China interessierte Community in Deutschland. Das sei eben auch ein Test für sie. Und dieser große chinesische Buchverlag China Book Trading, der von der KP Chinas gegründet und auch geleitet wird, er wählt ein Sortiment aus und das werde nun geprüft von den Thalia-Buchhändlern und ausgewählt und dann eben freigegeben. Und es sei aber darüber hinaus noch eine kritische Auseinandersetzung mit dem großen Land möglich, denn es gäbe auch noch andere Bücher. Und die habe ich auch gefunden. Die stehen unter anderem auch direkt davor auf einem kleinen Tischchen. Da sind 6 oder 7 Bücher von etwa von Kai Strittmacher oder von Alexander Görlach zu finden über Brennpunkt Hongkong oder das Leben des Drachen oder die lautlose Eroberung, also kritische Titel oder auch Science-Fiction aus China. Unverfängliches und kritisches, vielleicht ein Feigenblatt der Thalia. Buchhandlung.
Die Thalia Buchhandlung, eine unglaubliche Marktmacht hat die da. Setzt sie damit so einen Akzent? Kann man damit unter Umständen auch wirklich beeinflussen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, dass die chinesischen Machthaber versuchen, auch im Buchmarkt hier präsent zu werden. Und dass sie das sonst nicht schaffen, ist, glaube ich, unmittelbar einsichtig. Entweder mit englischsprachigen Titeln oder auch mit deutschsprachigen Titeln. Das versuchen sie jetzt so, indem sie diesen Platz kaufen, sicherlich.
Auf Twitter wird da schon heftig diese Tatsache kritisiert. Wird Thalia damit durchkommen, glauben Sie? Oder muss man da doch irgendwie sagen, oh, wir lassen es wieder?
Auf Twitter regt man sich vor allen Dingen darüber auf, dass die Buchhandlung nicht deutlich macht, dass diese Titel ausgewählt worden sind von China. Das könnte man machen. Ansonsten finde ich es nicht so erstaunlich. Es ist eben so, dass an der Kasse sowieso auch Titel ausgelegt werden, für die extra bezahlt wird von den Verlagen, ob deutschen oder anderen Verlagen. Und das ist bereits Usus, so schlimm es ist, aber es ist die Freiheit des Kaufmanns, das zu tun. Ich glaube, man ist nicht so gut angesehen als Buchhändler, wenn man jetzt einfach unkritisch, sagen wir, diese oder jene Schriften auslegt. Dass sie da sind, dass sie erwerbbar sind, ist vollkommen richtig. Das finde ich auch gar nicht problematisch, um Gottes Willen. Ich glaube, da müssen auch die deutschen Verlage aufpassen, dass sich im Buchhandel nicht dieser Verkauf von Regalmetern breit macht und dann eventuell natürlich kleinere, mittlere, nicht so finanzstarke Verlage ins Hintertreffen geraten. Ich glaube aber auch nicht, dass im Internethandel es mit den Algorithmen immer so verläuft, dass tatsächlich diejenigen, die dieses Buch angesehen haben, auch diese anderen Titel, die wir Ihnen jetzt gleich vorschlagen, nur ausgewählt werden. Ich glaube, auch dahinter, hinter den Algorithmen, stecken auch kaufmännische Überlegungen, auch Geld.
Die Thalia Buchhandelskette vergibt Regalflächen an einen chinesischen Buchhändler. Jörg Blatt hat die Hintergründe beschrieben und analysiert. Herr Blatt, Dankeschön.
Bitte.
Ab morgen kann man sie das erste Mal sehen, die 14 großen Fenster, die der Dresdner Künstler Max Uhlig für die Johanniskirche in Magdeburg gefertigt hat. Mit einem Festakt wurde das Werk jetzt offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Ein Fensterensemble, das der Künstler in den Derix Glasstudios im hessischen Taunusstein gefertigt hat. Die Arbeit ist in vielfacher Hinsicht außergewöhnlich, ungewöhnlich. Natascha Pflaumbaum erzählt uns, warum.
9 Jahre Arbeit, über 330 Quadratmeter Glas, handbemalt, 14 gotische Fenster. Das ist einzigartig, sagt Patricia Werner von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung in ihrer Laudatio. Die Stiftung hat das Werk mitfinanziert und über die Jahre konsequent begleitet.
Wer Max Uhligs Fenster in der Johanneskirche einmal gesehen und erlebt hat, sich darauf eingelassen hat, wird Magdeburg mit anderen Augen sehen.
Der Dresdner Künstler Max Uhlig hat für die Johanneskirche in Magdeburg ein Kunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. Es ist sein Vermächtnis. Oder, wie der 83-Jährige unprätentiös kommentiert.
Ja, das nochmal zu sehen, das war auch gut. Ich hatte schon so ein bisschen den total Eindruck verloren nach 2 Jahren, wo ich zuletzt hier war. Und ich war dann doch, also bei dem Anblick hier und hier, dachte ich, naja, das ist doch ein Ding, das sowas zu machen.
Das Fensterensemble von Magdeburg ist ein Beispiel für außergewöhnliche Glaskunst. Aufgrund der Größe, 330 Quadratmeter Glas, aufgrund seines komplexen Herstellungsprozesses. Ein Wettbewerb bringt Max Ulich vor gut 10 Jahren zu dem Auftrag. Die Aufgabe ist immens. Die Kirche 5-mal zerstört, 5-mal wieder aufgebaut. Ein Symbol für den Widerstand des Magdeburger Bürgertums. Die Fenster 14 Meter hoch, gotisch.
Was könnte man machen? Ja, so schmal, so hoch.
Max Ulich ist ein Zeichner. Er ist Experte für Druckgrafiken, vor allem für den komplizierten und schwierigen Steindruck. Wenn er malt, dann großflächig, plenär, also in der Landschaft. Schon nach der ersten Besichtigung der Kirche in Magdeburg beginnt er auf der Rückfahrt nach Dresden auf einem Briefumschlag zu skribbeln.
Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel die Elbe als Landkarten gedacht, so in Schlangen über diese Fenster fahren sehen dazu. Dann dachte ich natürlich, also der Namensgeber Johannes verpflichtet mich. Dann habe ich die Symbole von Johannes verwendet. Dann habe ich Otto von Guericke einbezogen mit seinen Erfindungen. Und dann hatte ich einen Blitz. Ja. Ich hatte ja am Anfang schon gleich gedacht, die Landschaft und Himmel einzubeziehen. Ja. Aus Südfrankreich vor allen Dingen. Ja.
Das zentrale Motiv des Magdeburger Fensterensembles wird der Weinstock. Angelehnt an die Offenbarung des Johannes, inspiriert durch die Landschaft seiner Sommerresidenz in der Provence. Max Ulich übersetzt den uralten, knorrigen Stock in ein schwarzes Strichenetz. Dieser abstrahierte Weinstock wird das Motiv der 8 Grisaillen für den Chorraum der Johanneskirche. Für die lichtdurchflutete Südseite der Kirche malt er eine farbig glühende Landschaft mit Weinstöcken, aufgefächert in 6 Fenstern.
Das ist wie Ein- und Ausatmen, aber mit großer Intensität. Ich will nicht sagen ins Ekstatische. Sehr streng kontrolliert, obwohl es so aussieht, als sei es gerade das nicht.
Der Maler in der Malkabine der Derichs Glasstudios vor 4 Jahren im hessischen Taunusstein. Mit einem riesigen China-Pinsel klatscht er Farbe auf das Glas. Glasmalerei ist sehr speziell und komplex, nicht zu vergleichen mit dem Malen auf Leinwand. Man malt spiegelverkehrt und, motivlich gesehen, rückwärts. Aber nicht nur das. Auch das Glas dieses Kunstwerks ist besonders. Es ist mundgeblasen aus der Glashütte Lamberts in Waldsassen. Zudem sind die Fenster gebrochen, also in Stücke geschnitten, die traditionell mit Bleiruten verbleit sind. Alles das macht dieses Kunstwerk so einzigartig. Die Magdeburger Kunsthistorikerin Annegret Labs.
Die Arbeit von Max Ulich steht schon bei den ganz Großen, nicht nur vom Volumen her, sondern auch von der Kraft und Überzeugung.
5-mal zerstört und 5-mal wieder aufgebaut. Der letzte Wiederaufbau der Johanneskirche ist nun vollendet. Übrigens fast ausschließlich finanziert durch das Magdeburger Bürgertum und der SpenderInnen und FörderInnen. 1,4 Millionen Euro. Ein Bürgertum baut sich seine Kirche wieder auf und schenkt sich so ein Kunstwerk. Mit dem Werk von Max Ulich hat Magdeburg ab heute tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Kunstwelt erlangt.
Natascha Pflaumbaum über die Glaskunst von Max Ulich in der Johanneskirche in Magdeburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl, auch bei ihm zunächst das Thema Glaskunst.
3 neue große Kirchenfenster des Künstlers Gerhard Richter sind im saarländischen Kloster Thole enthüllt worden. Die jeweils 1,95 Meter mal 9,30 Meter großen Werke hat der 88-Jährige auf Grundlage eines abstrakten Bildes durch wiederholtes Teilen und Spiegeln entwickelt. Die Motive stammen aus seinem Künstlerbuch Patterns. In den äußeren Fenstern dominieren Rot und Blau, in der Mitte Gelb. Barbara Grich.
Gerhard Richter hat erklärt, dass mit diesen prachtvollen bunten Kirchenfenstern sein Hauptwerk abgeschlossen sei. Der 88-jährige Künstler, der mit seinen Werken Spitzenpreise im internationalen Kunsthandel erzielt, hat 3 seiner Patternentwürfe der Abtei geschenkt. Lediglich die Produktionskosten für das Fenster mussten bezahlt werden. Eine saarländische Unternehmerfamilie hat dies und die Restaurierung der Abteikirche finanziert.
Ab Oktober sollen Besucher das Kunstwerk besichtigen können. Berlins Kultursenator Lederer rechnet damit, dass die Kulturszene wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weitere finanzielle Unterstützung braucht. Es werde auch im Jahr 2021 nicht ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel gehen, sagte der linken Politiker im Deutschlandfunk. Besonderes Sorgenkind sei weiterhin die Clubszene der Stadt.
Wir haben jetzt aber allerdings auch gemeinsam mit der Clubkommission uns überlegt, am 3. Oktober einen Tag der Clubkultur zu machen. Da haben wir dann 40 Clubpreise ausgelobt in Höhe von jeweils 10.000 Euro und noch ein paar Organisationskosten mit ausgereicht und werden hier in der Stadt einfach die Clubkultur im öffentlichen Raum zelebrieren.
Die Schriftstellerin Marion Poschmann hat am Abend den mit 20.000 Euro dotierten Hölti-Preis der Stadt Hannover erhalten. Die Jury würdigte damit nach Angaben der Stadt ihr Werk als Lyrikerin. Die Juroren hoben besonders ihre ungeheuer bildstarke Sprache hervor. Der Hölti-Preis gilt als höchstdotierter Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum. Er erinnert im 2-jährigen Rhythmus an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölti. Gräber, Grabhügel und Siedlungsgruben aus der Stein- und Bronzezeit haben Archäologen bei Förderstedt im Salzlandkreis entdeckt. Die 7 steinzeitlichen, rund 4.500 Jahre alten Gräber hatten teilweise Steineinbauten und Grabbeigaben wie reich verzierte Gefäße, Feuersteinklingen und durchlochte Hundezähne. Das teilte das Landesmuseum Halle mit. Zudem wurden auf dem Areal 2 Grabhügel aus der mittleren Bronzezeit entdeckt, hieß es weiter. Sie sollen zwischen 3.200 und 3.550 Jahre alt sein.
Die Kulturnachrichten hier in Fazit. Was sagen die verschiedenen Symbolfiguren der Germania über die Germanen? Selbstverständlich nichts. Das sind Zuschreibungen, Projektionen, Fantasien aus der Romantik und dem Kaiserreich. Die Germanen, ein komplexer Sammelbegriff, der durch die Jahrhunderte waberte und wabert und immer neu mit Bedeutung aufgeladen wird. Und deshalb kann es faszinierend sein, die Ursprünge der Germanen archäologisch aufzuarbeiten und zu präsentieren, wie jetzt in einer Ausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Im Mittelpunkt der Ausstellung in der James-Simon-Galerie die Zeit zwischen dem 1. Jahrhundert vor und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Christiane Habermals berichtet.
Die Germanen-Ausstellung auf der Museumsinsel beginnt mit einem überraschenden Bild. Eine fast wandgroße, fotoähnliche Darstellung zeigt eine germanische Siedlung. Eine offene Landschaft, agrarisch geprägt mit Gehöften, grünen Wiesen, Feldern und Wegen. Von schauererregenden Urwäldern und düsteren Sümpfen, wie uns das Land der Germanen vor allem durch den römischen Geschichtsschreiber Tacitus überliefert wurde, keine Spur. Die germanischen Dörfer waren nur ein paar Kilometer voneinander entfernt, ganz ähnlich wie heutige Siedlungsstrukturen, erläutert Matthias Wemhoff, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte.
Tacitus schreibt aber, die Germanen hausen in dunklen Wäldern, in einfachen Hütten. Das ist sein Bild. Und das ist grundfalsch. Er hat natürlich auch eine Botschaft. Er sagt, es lohnt sich eigentlich gar nicht, die zu erobern. Und wir wissen nun, es ist eine doch relativ dicht besiedelte Gegend, die aber agrarisch strukturiert ist und damit eigentlich völlig anders tickt als der römische Bereich.
Tacitus, wissen wir heute, hat die Ufer des Rheins wahrscheinlich nie gesehen. Er hatte mit seiner Beschreibung der sittenhaften und treuen, aber auch wild saufenden und raufenden Krieger eher seine römischen Leser und die Verhältnisse in Rom im Blick als die Wirklichkeit im Norden. Dennoch prägte der Römer, seit seine Texte in der Renaissance wiederentdeckt wurden, das Bild der Germanen nachhaltig, die von Humanisten und später den Nationalisten im Kaiserreich alsbald als die Urdeutschen identifiziert wurden. Dabei hat es die Germanen als einheitliches Volk nie gegeben und auch keine Kontinuität der Besiedlung des Gebietes zwischen Rhein und Donau bis heute. Denn mit der Völkerwanderung im 4. Jahrhundert, ausgelöst durch den Einfall der Hunnen, so zeigt es die Ausstellung, verließen die germanischen Stämme ihre Heimat, die Siedlungen verfielen.
Also wir haben hier wirklich einen totalen Abbruch. Am Ende der Völkerwanderungszeit, 2-3 Generationen später, wohnt hier niemand mehr. Und über 150 Jahre ist unser Raum hier Brandenburg total siedlungsleer. Und dann erst kommen die Slawen von Osten. Und das ist etwas, was sich in weiten Teilen abspielt. Also das ist dann tatsächlich das absolute Ende dessen, was man als Germania bezeichnen kann.
Germanen, eine archäologische Bestandsaufnahme, heißt die Ausstellung in der James-Simon-Galerie, mit der das Museum für Vor- und Frühgeschichte ein neues, aktuelles Bild der Germanen zeigen will. Basierend auch auf zahlreichen Funden aus der jüngsten Zeit.
Man muss sich vorstellen, dass sich unser Wissen enorm verändert hat. In den letzten Jahren ist in einem Ausmaß ausgegraben worden, wie man das vorher nicht kannte. Das lag aber auch daran, dass unglaublich viele Flächen neu bebaut worden sind. Für den Einfamilienhausbau, aber auch für Industrieflächen, für Straßen und so weiter. Und überall in diesen Flächen wird aufgrund der Bodendenkmalschutzgesetze vorher untersucht. Und überall dort finden wir oder relativ oft auch germanische Siedlungen oder germanische Gräberfelder.
700 Exponate werden gezeigt, darunter auch Leihgaben und Neufunde aus Deutschland, Dänemark, Polen und Rumänien. Darunter etwa die seltenen Funde von erhaltenen Gebrauchsgegenständen aus organischen Materialien, die bei Feddersen-Wierde an der Nordsee ausgegraben wurden. Teile von prächtig verzierten, holzgeschnitzten Möbeln, Essgeschirr, einen geflochtenen Bastring und sogar einen Reisigbesen. Zeugnisse davon, dass das Leben der Germanen auf dem Land doch nicht so schlicht war, wie oft dargestellt. Dem rätselhaften Ritual der Kriegsbeuteopfer, bei dem die erbeuteten Waffen der besiegten Gegner nicht wiederverwendet, sondern rituell im Moor versenkt wurden, verdankt die Ausstellung zahlreiche bestens erhaltene Waffenfunde. Von den in Massenproduktion hergestellten Eisenschwertern, Spießen und Schilden der gemeinen Männer bis hin zur kunstvoll hergestellten, wertvollen Luxusausstattung des adligen Anführers. Und eine Tonschale mit eingeritztem Spielfeld und Spielsteinen.
Die ist praktisch mit einer Kriegsbeute versenkt worden. Also man könnte sich vorstellen, sozusagen vor der Schlacht haben die in der Nacht vielleicht sich die Zeit vertrieben und noch gespielt.
Das Highlight der Ausstellung stammt aus einem Fürstengrab bei Gommern. Ein reich verzierter, vergoldeter Schildbuckel, der aus einem silbernen römischen Trinkgefäß hergestellt wurde. Zeugnis des kreativen Umgangs der germanischen Schmiedemeister mit den Luxusgütern des Römischen Reiches. Eine sehr lohnende Ausstellung, die am Ende sogar noch einen kurzen Schlenker in die wechselvolle Germanenrezeption macht zwischen Mythos, Ideologie und Herrenmenschentum. Ein Blick, der auch zugleich museale Nabelschau ist, denn er beginnt im historischen vaterländischen Saal des neuen Museums, in dem ein Wandgemälde aus dem 19. Jahrhundert die nordische Mythologie pompös in Szene setzt.
Bis März zu sehen diese Ausstellung Germanen, eine archäologische Bestandsaufnahme in der James-Simon-Galerie in Berlin, Christiane Habermals berichtete. Wie wird die Corona-Krise die Medienlandschaft beeinflussen? Welche Gefahren drohen für die Medienfreiheit? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung? Das waren einige der Fragen, die heute diskutiert wurden beim M100 Sanssouci-Kolloquium in Potsdam. Das ist eine der ganz wichtigen internationalen Medienkonferenzen. Vor der Sendung habe ich darüber mit Leonard Novi gesprochen. Er ist Beirat und Kurator von M100. Und ich habe ihn gefragt, wie die Corona-Krise die Medienlandschaft wohl verändern wird. Die schlechte Tonqualität des Gesprächs möchten wir entschuldigen.
Ja, wenn man das schon wüsste. Es war eine ungemein spannende Veranstaltung. Und es war eine ziemlich ernste Veranstaltung, getragen von dem Gedanken, dass Covid-19 eben auch eine Zäsur markiert, für die Medien, für Gesellschaften, für Volkswirtschaften, sondern auch ganz klar natürlich für unsere Medienlandschaften. Und gleichzeitig hat sich in dieser Zeit, wenn man so will, dieser Entschleunigung des Lockdowns auch bei vielen von uns, glaube ich, der Blick ein Stück weit geweitet auf den Wert jener Dinge, auf die es wirklich ankommt. Eine freie Publizistik gehört dazu. Und da haben wir zwei Sachen diskutiert. Zum einen die Tatsache, dass es einen wahnsinnigen Hunger nach Journalismus gibt. Also wenn man so will, es sind eben nicht nur medizinisches Personal, Krankenschwestern, Pfleger, Mediziner, Ärzte oder Supermarktpersonal systemrelevant, sondern eben auch Journalisten. Das sehen wir an wahnsinnigen Reichweiten, das sehen wir am steigenden Vertrauen in journalistische Medien. Und auf der anderen Seite haben wir die massive und existenzielle Krise jener Institutionen, die diesen Journalismus herstellen. Mhm. Natürlich mit den ökonomischen Folgen von Covid-19 zusammenhängend. Und so hat sich, glaube ich, bei allen Teilnehmern, das waren rund 100 Expertinnen und Experten, das Gefühl eingestellt, dass wir wirklich an der Wegscheide stehen, was den Journalismus angeht.
So eine Tagung, Herr Novi, lebt ja auch von Diskussionen. Gab es vielleicht auch konträre Positionen oder waren sich alle mehr oder weniger einig in der Analyse?
Nein, durchaus. Es wurde intensiv gestritten, nicht zuletzt über, wenn man so will, auch klassische Themen. Also wie geht man um mit Fake News und Hate Speech, ja, mit Entwicklungen, die tatsächlich unsere Demokratien massiv bedrohen. Wir haben das immer diskutiert, auch mit Blick nicht nur auf das Hier und Jetzt. Das ist ja immer die Versuchung, dass man sozusagen in Krisenbeschreibungen des Hier und Jetzt hängen bleibt, sondern mit der Frage, was passiert eigentlich in 2030? Natürlich haben wir, wenn man so will, da auch nicht die eine Idee, wie das 2030 aussehen kann. Aber klar ist, wir müssen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was können wir konstruktiv tun, damit wir nicht irgendwann 2030 aufwachen und, wenn man so will, unseren Demokratien ist die vierte Säule weggebrochen. Konkret aber im Umgang mit Fake News und Hassrede stellt sich schon die Frage, wie gehen wir damit um? Wie weit soll man regulieren und was führt aber dann nicht zuletzt auch zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit, zu sogenannten Overblocking und so weiter? Das sind Themen, die spielen heute schon eine Rolle, werden aber, wenn wir das fortschreiben und wenn wir sozusagen technische Entwicklungen, neue Möglichkeiten der Missinformation noch berücksichtigen, werden die immer bedeutsamer. Und da gab es heute schon Kontroversen, das werden wir auch in Zukunft erleben. Sicherlich.
Und dann gab es natürlich auch einen Rahmen zu diesem ganzen Thema und ein wirtschaftlicher Rahmen wäre das Stichwort Rezession. Auch das hat natürlich Einfluss auf das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, diese Zäsur, die es irgendwie gibt und geben wird auch.
Absolut. Das ist tatsächlich der Rahmen. Nun sind Medien, Journalismus bekanntermaßen nicht nur, wenn man so will, ein ökonomisches, ein merkantiles Gut, sondern sie sind eben auch öffentliches Gut. Und wir stellen einfach fest, dass sich Qualitätsjournalismus, dass sich sozusagen der wichtige Journalismus, der Orientierungsstifte, der Wissenschaftsjournalismus, auch der Lokaljournalismus, dass der sich zusehends schwieriger finanzieren lässt. Und da muss man sich einfach über neue Finanzierungsmodelle Gedanken machen. Das kann zum Teil aus Innovationen, aus den Unternehmen heraus passieren. Auch darüber haben wir geredet. Also Netflix, Spotify für Journalismus, solche Themen. Aber es geht da auch um andere Quellen, staatliche Instrumente mit Vorsicht zu genießen sicherlich und zivilgesellschaftliche Fördermodelle, Stiftungsmodelle und so weiter. Das war ein großes Thema heute. Man muss das allerdings auch, und das noch ganz kurz diskutieren, natürlich, und man kann es nur diskutieren vor dem Hintergrund einer Plattformökonomie und des massiven Einflusses und des immer weiter wachsenden Einflusses, auch in den letzten Monaten, der großen Plattform aus Silicon Valley.
Mit dem M100 Media Award wurde am Abend der ungarische Journalist Szabolcs Dull ausgezeichnet. Was macht ihn denn so preiswürdig?
Was macht ihn preiswürdig? Also die Geschichte von Szabolcs Dull ist ja ein Stück weit bekannt. Das hat sich in den letzten Wochen zugetragen. Er selber hat vorhin berichtet, dass er sozusagen vor wenigen Wochen noch ganz normal an seinem Arbeitsplatz saß und sich nie hätte vorstellen können, dass er heute eben hier ist. Er hatte öffentlich kritisiert, dass Index, das größte unabhängige Nachrichtenportal in Ungarn, Angriffen der ungarischen Regierung ausgesetzt war, wurde daraufhin gefeuert und ein Großteil seiner 100-köpfigen Redaktion ist ihm sozusagen gefolgt und hat gekündigt. Ich glaube, die Wahl von Szabolcs Dull drückt zweierlei aus. Es ist einerseits die Anerkennung tatsächlich für sein Eintreten, für das Recht der Pressefreiheit, sein Kampf gegen außerredaktionelle Einmischung in Ungarn. Es ist aber auch ein Fanal für den ja doch massiv gefährdeten Zustand der Medienfreiheit, nicht nur in Ungarn, sondern auch an anderen Orten in Europa. Auch das war heute ein großes Thema, nicht nur am Abend bei der feierlichen Preisverleihung mit Olaf Scholz, sondern den ganzen Tag über.
Leonard Novi, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik und Beirat und Kurator von M100. Herr Novi, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Unter allen Kunstrichtungen der frühen Moderne ist der Symbolismus die wohl abgründigste Richtung. Mit Bildern von mythischen Traumgestalten, menschenleeren Landschaften und morbider Erotik erforschten Künstler wie Arnold Böcklin oder James Ensor am Ende des 19. Jahrhunderts das Unbewusste, die innere Wirklichkeit des Menschen und stellten sie der industrialisierten Zivilisation gegenüber. Mit mehr als 180 internationalen Leihgaben eröffnet die Alte Nationalgalerie in Berlin nun eine groß angelegte Rückschau auf den Symbolismus unter dem vielsagenden Titel Dekadenz und dunkle Träume. Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Ausnahmsweise nicht Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, nein, in Brüssel. Der Hauptstadt des kleinen Belgien verortet der Leiter der Alten Nationalgalerie Berlin, Ralf Gleis, der Kurator dieser Ausstellung ist, die Ursprünge des Symbolismus, eine der einflussreichsten, aber auch am meisten umstrittenen Kunstrichtungen des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts. Warum gerade Brüssel?
Es gibt dort in diesem bestimmten liberalen Klima Möglichkeiten, die es andernorts nicht gibt. Wir haben Ausstellungsformate, die neu erfunden werden, die im Prinzip den Sezessionismus vorwegnehmen, also selbst organisierte, durch Künstler organisierte Ausstellungsformate. Und wir haben auch ein Klima politischer Liberalität und nicht umsonst waren da Dissidenten oft nach Belgien geflüchtet, Marx etwa. Und damit ist Brüssel als so eine neu aufstrebende Kunst- und Kulturhauptstadt Ende des 19. Jahrhunderts prädestiniert gewesen als Sammlungsort für diese neue Entwicklung.
Le Vin, die 20, waren eine Künstlergruppe, die in Brüssel ihre Ausstellungen unter ihrem Vorsitzenden, dem Anwalt Octave Maus, selbst organisierte. Auf einem großen Ausstellungsplakat von 1891 sind die Mitglieder aufgelistet, Künstlerinnen und Künstler, die sich keinem gemeinsamen Stil zuordnen lassen. Dazu als Gäste französische Impressionisten wie Alfred Sisley oder auch Vincent van Gogh, der in Brüssel zum ersten und zum einzigsten Mal kurz vor seinem Tod ein Bild verkaufen konnte. In Brüssel, der ersten aufstrebenden Industriemetropole auf dem europäischen Festland, traf sich die Welt und mit ihr ein buntes Gemisch verschiedenster Kunstströmungen. Was die Symbolisten eint, ist kein gemeinsamer Stil, sondern ein Gefühl drohenden Niedergangs der alten europäischen Kultur, der Religion. Sie lesen Schopenhauer und Nietzsche, verehren Wagner und suchen doch ihren ganz eigenen Weg, sich als Künstler im vermeintlichen Niedergang zu behaupten. Sie wenden sich ab von der äußeren Realität, wie sie die Impressionisten erkunden wollten, und suchen ihre Themen und Ausdrucksweisen im Inneren, in der Psyche, im Unbewussten. Eine der entscheidenden Figuren der Brüsseler Malerszene ist Fernand Knopf, ein künstlerisches Multitalent, 1858 in Ostflandern geboren. Allein von ihm sind über 40 Werke in dieser Ausstellung zu sehen, darunter die extrem querformatige Malerei »Liebkosungen«, die einen androgynen Jüngling Wange an Wange mit einer Frauenfigur in Gestalt einer Leopardin mit menschlichem Gesicht zeigt. Die Frau weniger als Raubtier, denn als Sphinx, als mythisches Wesen, das nur Rätsel aufgibt. Im Frauenbild der Symbolisten, so scheint es, verkörpert sich das Seelenbild der Epoche. Ewiges Rätsel und Verführung bei Fernand Knopf, bei anderen wie Leo Frederick oder Antoine Wirz erscheint das Weibliche als Spiegel des Todes, bei deutschen Malerkollegen wie Franz von Stuck gar als Verkörperung der Sünde, was zuweilen auch den Vorwand für aufreizend drapierte Frauenkörper liefert. Eros und Thanatos im Tanz und die Auflösung des klassischen Kanons der Künste prägen diese zuweilen wilden Fantasien der Malerei, die zugleich jedoch auch in ihren Formen immer wieder den Ausbruch aus der Tradition sucht. Sie fügt historische Bildzitate ebenso unbefangen zusammen wie alte und neue Medien, etwa in Übermalungen von Fotografien. Es ist eine ganz eigene Welt, die sich auch regional erkennbar abgrenzt, etwa vom Symbolismus in Frankreich, mit dem es jedoch zugleich auch Überschneidungen gibt. Ralf Gleis.
Moreau ist einer der mit dem Symbolismus assoziierten Künstler in Paris, der ganz in seiner eigenen Welt lebte und sich auch gar nicht von anderen Künstlern sehr stark beeinflussen ließ. Redon, der auch eben für den französischen Symbolismus steht, hatte seine ersten Erfolge zum Beispiel als Illustrator in Belgien, weil dort auch die Werke von Baudelaire und anderen Schriftstellern, die ja maßgeblich beeinflussend waren für den Symbolismus, in Belgien aufgelegt werden konnten ohne Zensur.
Überhaupt das Illustrative. Einer der Hauptvorwürfe, die den Symbolisten stets gemacht wurden, war, dass sie eigentlich nur Gedankengespinste illustriert hätten. Originäre Kunst sei das jedenfalls nicht. Die Maskenbilder und spöttischen Grafiken von James Ensor, neben Fernand Knopf, der zweite Fixstern des belgischen Symbolismus, galten manchen Kritikern lange nur als eine Art Karikatur. In Wirklichkeit weist Ensor bereits weit über seine Zeit hinaus, denn kaum einer seiner Zeitgenossen stellte die künstlerische Tradition stärker in Frage als er. Mit ihren 13 Unterkapiteln und über 180 Werken bietet die Berliner Ausstellung ein überraschend vielfältiges, mitunter geradezu überwältigendes Panorama einer buchstäblich erschütterten Kunst, deren Schockwellen man auch in der katastrophenträchtigen Gegenwart noch zu spüren meint.
Carsten Probst über Dekadenz und dunkle Träume in der alten Nationalgalerie Berlin. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Ums Loswerden kreisen die Feuilletons vom Freitag. Ums Loswerden wollen und loswerden müssen. Wie wird man die rechtsextremistischen Auswüchse in der deutschen Polizei los? Die Grünen hätten ein Frühwarnsystem angeregt, schreibt der Satiriker Hans Zippert in der Welt und nutzt die Steilvorlage so. Ist es bereits ein verdächtiges Zeichen, wenn jemand ein Schwarz-Weiß-Bild von Horst Seehofer in seiner Dienststelle aufhängt? Vor allem, wenn Seehofer sich gar nicht ähnlich sieht und einen markanten Oberlippenbart trägt? Ob der israelische Schriftsteller David Grossmann das wohl komisch findet? Sind wir Knetmasse, die sich jede Manipulation gefallen lässt? Fragt er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf die Israelis. Flexibles, weiches Material, aus dem sich die pseudodemokratische Diktatur formen lässt, die Netanjahu sich zurechtbastelt? Gossmann zeichnet das Bild eines Ministerpräsidenten, der nie zuhört, unaufrichtig ist und unfähig, Versöhnung dort zu bewirken, wo Israel ihrer verzweifelt harre. Woche für Woche würden die Demonstranten, zu denen er, Gossmann selbst zähle, vor Netanjahus Privatanwesen und auf Autobahnbrücken gegen den Ministerpräsidenten mobil machen, mit dem Ziel, ihn endlich loszuwerden. Sie würden ihm nämlich zurufen: Zieh aus unserem Leben und geh deines Wegs. Die Kunst des Entsammelns lautet die Überschrift eines Artikels im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Jörg Henschel erklärt, was Entsammeln überhaupt bedeutet. Nämlich einen Teil der Sammlung loswerden. In diesem Fall loswerden müssen. Denn in der Corona-Krise wissen einige Museen, die sich besonders durch Eintrittsgelder finanzieren, nicht mehr, wie sie ihre laufenden Kosten begleichen sollen. Das Brooklyn Museum of Art lasse deshalb nun 12 Kunstwerke, auch von Lukas Cranach dem Älteren, versteigern. Diese besonders in den USA zu beobachtenden Notverkäufe entbehrten nicht einer bitteren Ironie, schreibt Henschel weiter in der SZ. Seit langem klagen die Museen, sie könnten angesichts des Kunstmarktbooms der letzten 20 Jahre immer schwerer Neues kaufen. Nun, in der Krise, machen es die hohen Preise immer schwerer, nichts zu verkaufen. Mit Waffen der Cancel Culture würden gerade 2 US-amerikanische Journalisten, Nate Sloan und Charlie Harding, versuchen, Beethoven vom Sockel zu stoßen. Am liebsten ihn ganz loszuwerden, empört sich Elmar Krekeler in der Welt. Schlimm sei, dass sich die leeren Behauptungen der beiden rasend schnell im Internet verbreitet hätten. Zum Beispiel die, Beethoven als weißer Komponist und vor allem seine 5. Sinfonie ständen für Exklusion und Elitismus der weißen Kultur. Die Exklusion lasse sich zum Beispiel an Regeln wie nicht husten, nicht schnarchen, klatschen erst, wenn es vorbei ist, ablesen. Krekeler antwortet nun mit, wie er es selbst formuliert, einer Polemik gegen die moralische Überheblichkeit der Ahnungslosen. Mehrfach sorgt sich Krekeler beim Schreiben des Textes um seine eigene Gesundheit, seinen Blutdruck. So sehr bringen ihn seine beiden US-amerikanischen Kollegen in Rage. Die Benimmregeln im klassischen Konzert zeugten nicht von Exklusion, sondern von Respekt. Und in Beethovens 5. entdeckt Krekeler einen Kampf des Individuums gegen finstere Mächte und eine Aufforderung zum Tanz einer Revolution gegen alle Obrigkeiten und Denkverbote. Eigentlich wie geschaffen für die geschichtsvergessenen, geschichtsblinden Scharfrichter und Denkmalstürzer von heute. Um das zu erkennen, müssten sie eigentlich nur ihre heißgelaufene Ideologiezentrale, Vulgo Gehirn, ein paar Diskursgrade herunterkühlen und Beethoven hören. Das, so Elmar Krekeler in der Welt, schade eigentlich nie.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.